Hallo, liebe Leute, Herren und Damen der Ringe da draußen. Es sind mal wieder wir. Und mit wir meine ich natürlich den guten Herrn der, naja, okay, er hat den Bart und er hat die Haare und die Statur nicht. Aber ansonsten entspricht doch im Prinzip alles den Zwergen, oder Dom? Wie siehst du das? Es ist am Shot.
Hallo, mir wurde tatsächlich in meinem Leben schon häufiger angeraten, mal Nasenringe auszuprobieren, weil ich offenbar das richtige Riechorgan dafür habe. Habe ich aber nie getan und werde ich wohl auch nie. Und damit herzlich willkommen. Hallo auch von mir. Heute zu der Besprechung eines Spiels, was eigentlich an der Autorität von mir kratzen wird als Spielekritiker, weil ich sage, ich find's toll, denn es ist eines dieser Spiele, glaube ich, wo man dabei gewesen sein muss. Es bringt nichts, sich das heute anzugucken. Die Genialität, die Brillanz, die wunderbare Qualität dieses Spiels wird erst oder wurde erst gewahr, wenn man wirklich Anfang der 2000er Jahre vor dem PC oder, das ist schon falsch, vor dem Fernseher kniete, vor dem Fernseher kniete und all das genossen hat, was es dort so gab. So, ich hab's gesagt.
Ja, also ich würde dir jetzt direkt mal reingrätschen und sagen, stimmt gar nicht, denn ich habe es jetzt auch für diesen Podcast extra nochmal durchgespielt und ja gut, wir kommen drauf zu sprechen. Aber bevor wir das tun, brauche ich noch deinen Rat. Ich muss aus deinem Brunnen der Weisheit schöpfen. Denn nachdem ich dich ja persönlich in der Tolkien-Lore jetzt bei den Zwergen verortet habe, aus Gründen, wo würdest du mich denn sehen? Bin ich für dich eher Goblin, Uruk-hai, Saurons rechte Hand, wie heißt der, Wurm? Fortsatz? Nein.
Saurons Mund?
Saruman. Stimmt, der.
Den Mordors Mund oder so? Also ja? Das ist auch schon ein bisschen Hates bei mir.
Der Typ mit den Zähnen, das war lustig, ja. Oder ja. Siehst du mich eher als einen Hochelfen? So, auch nicht zuletzt aufgrund meiner Haare.
Du, das ist jetzt eine Frage. Ehrlich gesagt, das ist ja richtig schwer. Also, was mir zuerst in den Sinn kommt, und ich kann dir gar nicht sagen, obwohl doch, ich weiß warum. Also, ich sag erstmal, was mir in den Sinn kommt und dann löse ich es auf, warum. Ja. Für mich bist du so ein ganz toller, fahrender Händler, so ein Mensch, also als Mensch, ein Händler in dieser Welt, der rumfährt und so geiles Brot auf seinem Wagen hat, das gefüllt ist mit ganz unterschiedlichen Dingen, mit Käse, mit Zwiebeln, mit Knoblauch, vielleicht sogar mit Fisch. Du bist quasi berühmt für diese Brotleib-Innovation und damit fährst du durch Mittelerde und sagst, Leute, wer hat denn wieder mal Bock? Du bist quasi der fahrende Bäcker. Und jetzt weiß ich auch, warum ich auf die Assoziation vor allem mit dem Essen komme. Wir haben uns ja in den letzten Wochen und Monaten vorwiegend zum Essen immer getroffen. Und ich glaube, deswegen hängt du jetzt so dolle mit der Kulinarik in meinem Kopf zusammen und das wäre mein Bild. So ein richtig ein fröhlicher Typ, der fährt mit seinem kleinen Wagen da über den kleinen Hügel nach Homming und dann rufen schon alle und sagen, guck mal da, der Paul ist wieder da, der Brot-Paule, und dann kommen sie alle an und ziehen ihre Gulden raus und kaufen das Brot. Also das sehe ich total, so richtig auch gut gelaunt und so, ja, toll.
Okay, also ich versuche jetzt natürlich auszublenden, was bei Tolkien ja die Menschen als die korrumpierte Rasse quasi dargestellt wurden, aber das mit dem Käse und dem Brot und so weiter, die Assoziation, die kann ich mir durchaus auf den Leib schreiben. Von daher vielen Dank, akzeptiere ich.
Sehr gerne.
So, und bevor jetzt noch irgendjemand da draußen extrem verwirrt sein sollte, heute geht es hier und jetzt natürlich um den Herr der Ringe, und zwar das erste Spiel von Electronic Arts zu diesem Thema und das im Jahr 2000 erschien, Herr der Ringe, die zwei Türmchen. Zwei Türme, sorry.
Ist es nicht 2002?
Du hast natürlich völlig, das geht ja schon
wieder. Da fängt's schon an.
Gut los.
Fact-Check, Dom, ist voll anwesend. Ja, aber sonst.
Mein Kopf war jetzt bei Käse. Du hast jetzt was von Käse gesagt, jetzt will ich Käse.
Ja, Käse, also, ich weiß es nämlich genau, weil ich habe nämlich auch nochmal ausgerechnet, wie alt ich da war. Also es erschien im Oktober 2002, da war ich 13 Jahre alt, also im perfekten Alter für genau so ein Spiel und auch übrigens für genau diese Welt. Ich war in diesem jungen Teenage-Alter, als die Herr-der-Ringe-Filme nach und nach ins Kino kamen, die große Trilogie, und das war natürlich also Peak der Empfänglichkeit für diese Art von Themen, heroische Helden, die gegen das Böse kämpfen, toll inszenierte Kämpfe, wahnsinnige Kostümabenteuer, also wirklich, das war eine schöne Zeit für mich damals.
Ja, ich habe auch noch fantastische Erinnerungen dran. Ich meine, ich war jetzt natürlich ein Stück weit älter als du, 2003 war ich 27, nee, nicht ganz, 25, 26. Naja, sei es drum, auf jeden Fall, ich erinnere mich noch so gut daran, wie wir damals bei uns, da haben wir noch in München gelebt, zur Premiere des dritten Teils, die Rückkehr des Königs, einen großen Filmmarathon bei uns gemacht haben, bei uns zu Hause, mit den DVDs, mit den Extended Editions der DVDs der Teile 1 und 2. Da haben wir zuerst 6 Stunden Herr der Ringe bei uns zu Hause geschaut, mit irgendwie, keine Ahnung, 10 Freunden oder sowas. Und dann sind wir mit der kompletten Truppe runter zum, zum Stachus und da in Kino gegangen und haben da den dritten Teil angeschaut. Also irgendwie den ganzen Tag mit nichts anderem verbracht als der Herr der Ringe. Das war geil.
Toll. Also wirklich schön, wirklich schön. Ich erinnere mich auch an die Kinobesuche damals. Ich weiß sogar noch, ich wurde aufmerksam, wir erinnern uns, damals beim ersten Teil, ja, dann war ich sogar nur 12, über die Nachrichten, dass es sowas wie Herr der Ringe überhaupt gibt. Da erinnere mich noch sehr gut, da gab es ein kleines Segment in der Tagesschau, da haben sie davon berichtet, dass Herr der Ringe jetzt anläuft und da hier schon Millionen von Fans vor dem Kinosaal rumsitzen und warten, dass es losgeht. Und das Teaserbild, das gezeigt wurde, im Hintergrund quasi der Nachrichtensprecherin, war die Szene, in der hier Gandalf auf der Brücke von Moria steht und den Balrog da abwehrt. Total eindrucksvolles Bild, hat sie mittlerweile so ein bisschen tot gesehen, aber damals Wahnsinn. Und ich habe sowas noch nie gesehen und das war für mich der Moment, wo ich wusste, alles klar, ab geht's ins Kino. Und dann hat mich diese Welt auch gekriegt. Bin auch einer der Menschen, der hat sich dann auch irgendwann danach diese Extended-DVD-Packung gekauft, in der alle Filme natürlich drin waren, plus die rausgeschnittenen Szenen. Da ging dann plötzlich der erste Teil, weiß ich nicht, fast 4 Stunden oder sowas. Mhm. Und das habe ich mir alles angeguckt. Und natürlich auch in diese Zeit fiel dann eben dieses, ich muss es wirklich sagen, auch wenn es sich irgendwie auszuschließen scheint vom Bauchgefühl, aber in dem Fall stimmt's, wundervolle Lizenzspielfeld. Herr der Ringe, die 2 Filme für die PlayStation 2 habe ich's gespielt.
Ja, erstaunlich. Aber bevor wir jetzt auf das Spiel zu sprechen kommen, wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen es gleich, aber es gibt noch eine weitere Frage, Dom, die ich dir erstmal stellen muss, damit hier einfach so, weißt du, dass das Netz optimal gespannt wird, auf dem wir uns bewegen. Wie stehst du eigentlich zum Herr der Ringe im Allgemeinen? Jetzt nicht nur die Filme, sondern das ganze Universum von Tolkien.
Also, ich muss sagen, für mich ist vor allem der Bezugspunkt die Filmtrilogie. Die finde ich ganz fantastisch, die originale Trilogie, wenn man so möchte. Ich habe dann also wirklich berauscht von diesem Filmerlebnis damals dann auch als Teenager angefangen, die Bücher zu lesen. Fand ich wahnsinnig schwer reinzukommen, weil hier der Autor hat so eine Art, über diese Welt zu schreiben, als wäre es tatsächlich eine historische Landschaft und da wird sich verloren in Beschreibungen, die für mich damals nicht so spannend irgendwann zu lesen waren. War nicht so meine Literatur. Ich habe irgendwann später nochmal das mit den Büchern versucht, dann hat es ein bisschen besser geklappt, aber gehört nicht zu meiner Lieblingsreihe. Die Hobbit-Filme, die es ja auch dann noch gab, die habe ich teilweise gesehen, da hört man schon raus, richtig begeistert war ich davon auch nicht. Die waren ja auch leider wirklich nicht so gut. Da gibt's aber dafür umso bessere Dokus auf YouTube mittlerweile frei verfügbar, wie man sich die Makings-ofs vorstellen kann derzeit damals. Das ist sehr beeindruckend, sich mal anzusehen. Und sonst gibt's natürlich noch die Spiele. Und ich muss sagen, nach den 3 Hauptfilmen sind die Spiele wohl noch das nächstgrößere, was mich völlig in ihren Bann gezogen hat. Also nicht nur der Herr der Ringe, die 2 Türme für die PlayStation 2, sondern auch das Folgespiel, Rückkehr des Königs, auch das Lizenzspiel, lief hoch und runter in meinem Kinderzimmer und dem Kinderzimmer meiner Freunde damals. Außerdem habe ich zeitweise in einem Clan gespielt, der sich drehte um das Strategiespiel Herr der Ringe, wie ist das, Schlacht um Mittelerde, glaube ich.
Genau, gab es 2 Teile.
Genau, habe den ersten und den zweiten, aber vor allem den ersten Teil, da war Teil meiner kompetitiven Laufbahn, da habe ich in einem Clan gespielt, da haben wir auf Turnieren und so miteinander gekämpft und mein Gitarrenlehrer war Anführer des Clans, super bizarre Geschichte, aber es war so. Und nicht zuletzt, aber dann doch zuletzt in dieser Aufzählung, die Tabletop-Welt, denn Games Workshop, quasi der größte und wichtigste Hersteller von Miniaturen zum Anmalen und Spielen, hat damals im Zuge des Films, basierend auf der Filmlizenz, rausgebracht ein eigenes Herr der Ringe Tabletop-System mit Regelwerken und Fraktionen und hunderten von Figuren, die man da bauen und anmalen und spielen kann. Und auch die habe ich besessen und habe eine kleine Armee von Gondor damals in die Schlacht eines Frankfurter Tabletop-Turniers geführt. Also das ist quasi mein Angle für diese Welt. Ich glaube, ich bin durchaus repräsentativ für so eine gewisse Gruppe von Leuten, die eben mit dem Buch oder den Büchern vielmehr gar nicht so viel anfangen konnten, aber eben voll auf diese Popkultur-Medienschiene abgefahren sind.
Ja, fantastisch. Da bin ich ganz bei dir.
Top.
Mir ging's ganz genauso. Ich hatte meinen Erstkontakt mit der Welt von Herr der Ringe mit den Filmen und den dazugehörigen Spielen. Und weil mich das alles so begeistert hat, inklusive der Soundtracks von Howard Shore, das ist, auf die kommen wir dann später auch noch zu sprechen, aber die habe ich auch alle zu Hause, habe ich sie geliebt, nicht nur in den Filmen, sondern auch separat. Und habe dann auch angefangen, im Prinzip alles zu verschlingen im Nachgang, was Tolkien mal geschrieben hat zu diesem Thema, und fand das erste Herr der Ringe Buch absolut unerträglich, grauenhaft geschrieben. Das zweite war dann schon etwas besser, das dritte war schon fast einigermaßen annehmbar. Das Silmarillion hat mich aber gekillt. Das
ja, ja.
Das ein unerträgliches Werk. Aber den Hobbit, den kleinen Hobbit, den mag ich bis heute. Das ist ein Kinderbuch.
Ja, das ist ja, ja genau, das ist ja auch, das fällt so ein bisschen aus der Reihe raus, ne? Das habe ich auch, ich habe das Hörbuch, glaube ich, damals irgendwann mal gehört. Das ist ja wirklich so eine Abenteuergeschichte, die diese Abenteuer des kleinen Hobbits quasi verfolgt. Die Szene mit den oh Gott, Trollen, sage ich einfach mal, den Trollen um das, genau, Lagerfeuer, die sich streiten bis zum Morgengrauen. Das hört sich ja fast schon wie ein Grimms Märchen an. Ganz tolle Geschichte. Und also da bin ich ganz bei dir. Eine Sache, die muss ich noch hinzufügen bei meiner Rückerinnerung an diese Herr der Ringe Welt. Das hast du ja als erwachsener Mensch damals so wahrscheinlich gar nicht mehr mitbekommen in der Intensität. Aber da ich ja noch zur Schule ging, habe ich dann auch noch so Phänomene mitbekommen, wie dass plötzlich Mitschülerinnen und Mitschüler Elbisch gelernt haben. Ich glaube, das ist für die Jugend von heute unvorstellbar, oder es gibt ein anderes Franchise, wo es die Leute mittlerweile machen, aber damals war es nicht ungewöhnlich, wenn Leute angefangen haben, Elbisch oder auch Zwergisch zu lernen und dann so, also heute würde man es cringe-schick nennen, rumstanden und da irgendwelche Ansprachen auf Elbisch gehalten haben. Also, aber die Erinnerung, genau, die hängt da auch noch fest zusammen. Also wirklich ein popkulturelles Phänomen. Mich hat's damals voll erwischt, war voll im Strudel dieser Bewegung drin.
Aber ich kann es auch wirklich gut verstehen. Denn eine Sache, die mir sowohl von den Filmen als auch von dem Spiel, womit wir dann jetzt endlich mal eine Brücke zu eben jenem bauen, überdeutlich im Gedächtnis geblieben ist, ist der Einstieg. Also die erste Minute des Films, wo das halt einfach nur mit Dunkelheit beginnt, mit einem schwarzen Bildschirm, und wo dann Lady Galadriel einfach die Vorgeschichte zu erzählen beginnt. Und sie erzählt halt zuerst in Elbisch. Und das ist, ach, ich liebe das. Dieser Einstieg, wo dann auch so ganz, ganz sanft die Melodie einsetzt und das Herr der Ringe-Logo eingeblendet wird. Das ist so ein phänomenaler Einstieg. Und das Spiel übernimmt den 1:1 aus dem Film. Und das ist, wo ich das jetzt im Spiel hier wieder gesehen habe, zack, bam, Gänsehaut. Das ist toll.
Das ist ganz lustig, weil da merkt man, in welchem Alter wir es zum ersten Mal gespielt haben. Du konntest das mit Ende 20 schon anerkennen, solche Einstiege und diese Dramatik, die sich da aufbaut und wie eindringlich diese Geschichte da erzählt wird von Galadriel. Ich fand's geil, auf Helms Klamm zu kämpfen. Das ist vor allem die Erinnerung, Helms Klamm und Amon He, das sind die beiden Level, wir kommen dann noch dazu, wie sich das Spiel zu den Filmen verhält, die mir in Erinnerung vor allem geblieben sind. Das sind die Level, in denen man ganz besonders viel kämpfen und quasi gar nicht reden muss. Fand ich natürlich wahnsinnig toll als 13-Jähriger.
Gott, ausgerechnet Helms Klamm. Ich ja, habe das Spiel jetzt für diesen Podcast wieder komplett durchgespielt. Und Helms Klamm, mein Gott, das zieht sich so ewig.
Epic müsste neu definiert werden. Aber da werden wir noch zu kommen.
Ah, okay, aber dann rollen wir doch einfach mal zurück. Dom, Herr der Ringe, die zwei Türme, das Spiel von Electronic Arts. Ja, warum beginnt denn diese Welt hier mit dem zweiten Teil? Was soll denn das? Wer macht denn sowas?
Das war ganz interessant. Ich habe das mal nachgelesen. Ursprünglich sollte es tatsächlich schon ein Spiel zum ersten Herr der Ringe Film geben. Die haben angefangen 2000 mit der Entwicklung und sich zu überlegen, was soll es denn eigentlich werden? Und mit die meine ich Stormfront Studios, ein Entwicklerteam, das zuvor noch einen anderen Namen getragen hat, den ich vergessen habe, aber die bekannt sind im Grunde für so Riesenhits wie Neverwinter Nights oder Old Time Spaceball oder eben Herr der Ringe, die zwei Türme. Und die haben gesagt, alles klar, für den ersten Film wird es zu knapp, aber im zweiten, da sind wir mit an Bord. Und die, das konnte ich nachlesen, waren ja offenbar wirklich, also so nahe an dem Produktionsteam des Films dran. Die haben mehrfach das Set in Neuseeland besuchen dürfen. Die hatten Zugriff sogar auf den Rough Cut des zweiten Teils, also quasi die erste grob geschnittene Version des abgedrehten Films. Sie konnten dadurch auch zugreifen auf Szenen, von denen sie später später gar nicht wussten, dass sie gar nicht im Kinofilm mehr erscheinen werden und die deswegen so nur im Spiel zu sehen sind. Sie konnten die Schauspielerinnen und Schauspieler der Hauptrollen gewinnen für so kleine Behind-the-Scenes-Materialien, zu denen wir auch noch kommen werden. Also so begann das. Die haben gesagt, alles klar, für Teil 1 ist zu knapp, Teil 2 sind wir jetzt voll mit dabei und timen das so, dass unser Spiel mit dem Film rauskommt.
Also eine absolut ungewöhnliche Story, ist nicht, wie man so sagt, unheard of. Es gibt noch zum Beispiel das Spiel Quantum of Solace aus dem Jahr 2008 von Activision, das sich ja als ein James-Bond-Spiel, und das liegt thematisch zwischen dem James-Bond-Reboot mit Daniel Craig, Casino Royale und dem zweiten Teil. Quantum of Solace. Und das nimmt auch Szenen aus dem vorherigen Film und dem danach folgenden Film und vermischt die zusammen in einem Spiel. Also das gibt's schon immer wieder mal. Aber ich muss noch kurz eine Korrekturanmerkung in deine Richtung werfen. Nämlich die Stormfront Studios, du hast so beiläufig erwähnt, dass die Neverwinter Nights gemacht haben. Das ist korrekt. Aber nicht das Neverwinter Nights, das die Leute vermutlich kennen, sondern das Neverwinter Nights aus dem Jahr 1991. Das haben die Stormfront Studios gemacht. Das erste Online-Rollenspiel mit Grafik, das bis 1997 bei AOL lief. Und da kann man direkt noch eine bizarre Karte zücken. Die haben nämlich auch Stronghold gemacht. Aber nicht das Stronghold, das alle kennen und lieben, sondern das Stronghold, das 1993 veröffentlicht wurde, das Echtzeitstrategiespiel im D&D-Universum. Also das war schon eine ziemlich populäre Firma, die Stormfront Studios. Die gab's von 1988 bis 2008. Mhm. Und die haben zum Beispiel auch für SSI einige der legendären Goldbox-Rollenspiele entwickelt. Gateway to the Savage Frontier und Treasures of the
Das war mal schön. Da kamen ganz viele Konsonanten übereinander gestapelt raus.
Gateway to the Savage Frontier und Treasures of the Savage Frontier.
Was für ein Titel, mein Gott. Aber du hast vollkommen recht, danke für die Korrektur. Ich hab's natürlich einfach so gesagt, weil ich's wusste, aber du hast richtig, mein Gott, was ist denn hier los? Du hast recht, genauso wie auch bei Stronghold, das muss man korrigierend einwerfen. Ich als Jungspund kannte kaum welche der Spiele, die dieses Team davor oder ehrlich gesagt auch danach entwickelt hat, aber ist wieder so ein typischer Fall von, wenn man die Titel dann mal sich genauer anguckt, man hat die schon mal in vielen Fällen gesehen. Irgendwo ist mal in irgendeinem Retro-Podcast ein Bild davon durch den Monitor geflattert oder man hat es mal irgendwo anders referenziert gesehen. Einige Dinge kannte ich dann doch, aber ich fürchte, ich bin das zu junge Publikum für dieses Studio. Also ich kenne Stormfront vor allem dank ihrer Arbeit an Herr der Ringe, die zwei Türme.
Ja, also das war halt so ein, also ich will nicht sagen so ein Schattenstudio oder so ein Studio aus der zweiten Reihe, aber die haben halt nicht so richtig großes, geiles Zeug gemacht. Die haben Haufen, also das erste NASCAR-Rennspiel, was ist denn heute los? Meine Güte, das ist ja unglaublich. Das erste NASCAR-Rennspiel für Electronic Arts haben die gemacht. Die haben diverse Madden-NFL-Spiele auf den PC portiert. Und die haben auch das offizielle Spiel zum Buch Eragon gemacht. Weiß nicht, ob du das jemals gelesen hast. Ich fand das Buch grauenhaft. Das Spiel war ganz okay. Aber die haben das offizielle Spiel dazu gemacht. Und die haben aber auch das Action-RPG The Legend of Alundar gemacht, im Dezember 2001 veröffentlicht, ausschließlich in den USA. Und mit dem haben sie, also mit der Arbeit an diesem Spiel, haben sie das Interesse von Electronic Arts geweckt. Und deswegen wurden die im Prinzip an Bord geholt, um das Herr der Ringe-Spiel zu machen.
Ja, ich war auch übrigens ganz überrascht davon. Ich habe es ja für die PlayStation 2, wie gesagt, gespielt. Mir war nicht klar, auf wie viele Plattformen das portiert wurde. Also neben der PlayStation 2 auf die Xbox, GameCube, Game Boy Advance und es gab sogar eine Mobile-Version von dem Spiel. Keine PC-Version, aber im Grunde sonst alles andere, was nicht rechtzeitig auf dem Baum war.
Ja, es gab sogar einen PC-Port, beziehungsweise es war sogar mal ein PC-Port geplant, entwickelt von Ritual Entertainment, aber diese Fassung wurde nicht mehr rechtzeitig fertig und wurde daher gecancelt, weil eine Sache, die man über dieses Spiel wissen muss, ist, dass es natürlich an den Release des Films gekoppelt wurde. Und das heißt, das Spiel musste vor dem Film fertig sein. Und das war sogar relativ ungewöhnlich, auch heute noch oder gerade heute, dadurch, dass das Spiel ja diverse Filmszenen enthält. Enthält es halt auch einen Haufen Spoiler zur Handlung und direkte Szenen aus dem Film. Es sind etwa 10 Minuten Filmmaterial aus dem zweiten Teil drin. Und es erschien 2 Monate vor dem Film. Also das ist weiß nicht, ob sowas heute noch gemacht werden würde.
Ist schon geil. Vor allem, also du hast vollkommen recht, genau, die Filmszenen, aber man spielt ja auch wirklich einzelne Level nach, die entlehnt sind an Szenen und größere Ereignisse in den Film. Also, was man dort alles schon sehen kann im Vorfeld, ist ein wesentlicher Teil des Films. Ich habe es zum Glück damals nach dem Film gespielt, aber so wie du sagst, du hast vollkommen recht. Und auch, es gibt ja auch freischaltbare Interviews mit den Schauspielern und Schauspielern. Da wird ja auch einiges gezeigt zu diesen Filmen und was man sich da alles vorwegnehmen kann, unglaublich.
Ja, also schon relativ ungewöhnlich. Vor allen Dingen, das geht ja bis zum Ende des Films hinein, also ja. bis nach Helms Klamm hinein. Genau. Also ja. wird im Prinzip der komplette Film gespoilert, 2 Monate bevor er in die Kinos kam. Also das geht mir nicht so richtig in den Kopf.
Ich finde es auch krass, weil es erscheint fast wie ein Fehler, weil wenn ich auch so zurückdenke, eine der ganz großen faszinierenden Eigenheiten von diesem Spiel war, dass ganz oft Level begonnen haben, in dem erst eine Szene aus dem Film gezeigt wurde und dann die Filmszene überging ins Ingame-Grafik. Und das war, also heute, wenn man sich's anguckt, sieht man sehr gut, oh Gott, das ist der Moment, wo aus dem Film jetzt Spiel wird. Aber ich weiß noch ganz genau, damals, als ich das gespielt habe, musste man blinzeln und sich fragen, Moment mal, ist das jetzt noch Film oder schon PS2-Grafik? Es ist ja hochrealistisch.
Ja, also das ist so eine Sache. Ich habe ja das Spiel damals getestet. So.
Ich weiß, ich habe es gesehen.
Und einer meiner wichtigsten Kritikpunkte da war, was soll eigentlich dieser Übergang zwischen Filmszenen, Rendergrafik und Echtzeitspielszenen? Diese 3 verschiedenen Grafikinstitutionen, die gehen mehr oder weniger fließend ineinander über. Und das sieht, es gibt einige Szenen, da sieht das gut aus. Zum Beispiel gleich am Anfang, da wo man die ersten 6 Level spielen in dem ersten Herr der Ringe Film, die nachfolgenden 6 Level spielen im zweiten Film. So. Und der zweite Level von der ersten Kampagne, sag ich mal, der spielt auf der Wetterspitze, wo die Hobbits von den Ringgeistern angegriffen werden und Aragorn zur Rettung springt und sie verteidigt. Und nachdem Aragorn die Ringgeister verscheucht hat, geht die gerenderte Szene nahtlos in die Filmszene über. Das heißt, zuerst kämpft man in Echtzeit. Diese Echtzeitszene wechselt dann in eine Render-Grafik, wo quasi die Filmszene nachgestellt wird für ein paar Sekunden. Und dann mitten im Kameraschwenk geht diese Render-Szene in die Filmszene über. Also diese eine Szene sieht ganz gut aus. Auf der anderen Seite gibt es de facto jede andere Render-Szene. Und die schlimmste, die ich da gesehen habe, war im danach folgenden Level in Rivendell, in der Aragorn, Legolas und Gimli Frodo ihre Treue schwören. Und mitten in dieser Filmszene wechselt die Ansicht in eine Render-Ansicht der exakt gleichen Szene. Die sieht dann halt einfach nur 20 Mal beschissener aus. Also gerade Gimli ist da halt eine undefinierbare Schreckensgestalt. Und ich frage mich, was soll das?
Ja, das kann ich dir sagen. Also ich finde, der Effekt, bei mir hat das damals sehr gut geklappt. Es ist die Erinnerung daran, du spielst jetzt den Film selbst nach. Und das ist ja quasi die Visualisierung von diesem Versprechen, das dann eingelöst wird. Das sieht grafisch dann nicht so geil aus, aber ich weiß noch ganz genau, für mich überwog vielmehr die Faszination, dass aus dem Film jetzt plötzlich ein Spiel wird. Und das ist ja, wie gesagt, das Argument, warum man überhaupt dieses Spiel spielen sollte, also gespielt hat. Man hat das ja nicht gespielt, um was Neues zu erleben, um eine neue Seite der Herr-der-Ringe-Welt kennenzulernen, sondern um quasi die großen Vorbilder, die großen Helden auf der Leinwand selber steuern und spielen zu können. Und dieser irgendwie ja doch unnötige Übergang zwischen den verschiedenen Grafikebenen, also Film und Spiel, ist halt dann die Erinnerung daran, dass das hier jetzt möglich gemacht wird. Und deswegen hat das für mich immer sehr gut funktioniert.
Ja, also ich würde dir vollkommen zustimmen, wenn es halt wirklich einfach nur diese Dualität gäbe. Filmszenen und Echtzeitgrafik. Aber da gibt's dann noch diesen bizarren Puffer dazwischen. Diese Renderfilme, die Teile der Filmszenen 1:1 nachstellen, nur in hässlich. Und ich verstehe nicht, warum die existieren. Wenn man halt die Filmszenen quasi mit einem harten Cut in die Echtzeit-Spielszenen überleiten würde, dann ergäbe das Ganze ja Sinn. Dann hättest du halt Film, Spiel, Film, Spiel, Film, Spiel, alles cool. Aber du hast immer wieder diese bizarren Renderfilmchen dazwischen. Und das sind ja immer wieder nur ganz sekundenkurze Schnipsel. Aber die sind als Puffer immer wieder da. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Weil die so viel hässlicher sind als alles andere im Spiel.
Ja, ich habe das immer begriffen als so, weil ich meine, die Cutscene ist ja das filmische Mittel des Spiels und wenn dieses Mittel dann auch den Film zitiert und nachstellt, ist das quasi nochmal die Unterstreichung von dem, was ich eben beschrieben habe, diese Umarmung des Films und das zum Spielmachens. Also dadurch, dass die Cutscene eben die Form des Films annimmt und nachstellt, ist das quasi das ultimative, guck mal, wir sind wirklich das Spiel zum Film. Sieht schlechter aus, aber auch da nur mal in der Erinnerung, das fiel mir damals nicht auf. Ich fand's magisch, also wirklich, ich fand's toll.
Ja, also da mag vielleicht das Auge des jungen Dom einfach der ausschlaggebende Faktor sein.
Mit Sicherheit, ja, auf jeden Fall.
Aber ich sehe das halt jetzt mit der Perspektive von jemandem, der weiß, da haben 90 Leute 2 Jahre lang dran gearbeitet. Die Grafikabteilung von den Stormfront Studios, die war bemerkenswert groß. Und da haben sich, keine Ahnung, 10, 20 dieser 90 Leute monatelang hingesetzt und akribisch Teile des Films im 3D-Studio nachgestellt, so wie es halt ihren Möglichkeiten bestens entsprach. Und hätten diese Leute nicht was Besseres machen können?
Am Ende hing es wahrscheinlich an irgendeiner ganz unromantischen Vertragsklausel, dass so und so viel Prozent oder Spielzeit, weißt du, der Cutscenes so und so viel Film zeigen dürfen müssen oder umsetzen sollen. Keine Ahnung. Ich fand's immer toll.
Ja, naja, gut. Ist ja wurscht. Eine Sache, die ich seinerzeit noch sehr bizarr fand, war diese Trennung der beziehungsweise die Trennung der Lizenz, der Herr-der-Ringe-Lizenz. Es gab ja zeitgleich zu diesem Spiel noch ein anderes Herr-der-Ringe-Spiel von Vivendi Interactive, das allerdings auf der Buchlizenz basierte und mit den Filmen überhaupt nichts zu tun hatte, denn Electronic Arts hatte die Lizenz von, wie heißen die, New Age Film, die Produktionsfirma von Peter Jackson, Wingnut Films. Die durften alles verwenden, was mit den Filmen zu tun hatten, aber nichts, was in den Filmen nicht vorkam. Das heißt, Tom Bombadil oder sowas kommt dankbarerweise nicht in den Spielen vor, weil er halt auch nicht in den Filmen vorkommt. Dafür hat er halt Auftritte in dem Spiel von Vivendi Universal. Und es gab zeitgleich halt einfach 2 verschiedene Herr-der-Ringe-Spiele in den Läden. Und das hat bestimmt unter diversen Weihnachtsbäumen für sehr viele Tränen gesorgt.
Das stimmt wirklich, ey. Ich erinnere mich immer noch an ein Geburtstagsgeschenk in meiner Jugend. Da haben meine Eltern, wollten mir den neuen Disney-Herkules-Film schenken, beziehungsweise der stand auf meiner Wunschliste. Und ich bekam dann tatsächlich einen aus einem griechischen Produktionsstudio stammenden Film mit dem Titel Herakles. Und das war so Stop-Motion und das war... Also das klingt jetzt immer alles noch viel besser als wirklich war, aber ganz krude und schlecht. Ich müsste mal recherchieren, wie der Film hieß. Da hatte ich damals dann sogar Freunde eingeladen, um mit denen den Herkules-Film zu schauen. Und dann kam das, mein Gott. Ach, eine der traurigen Erinnerungen. Also, aber naja, jedenfalls, EA hat hier die bessere Lizenz gekriegt, weil es ist die, die sich quasi anlehnt an die Filme. Das sind die Bilder, die alle Menschen damals im Kopf hatten. Und du hast vollkommen recht, wenn das andere unter dem Baum lag, ich glaube, das Geschrei war groß.
Ja, also ich habe das damals auch gespielt, zwar nicht getestet, aber gespielt und das war schon okay, aber
du willst ja den Film, du willst ja den Film.
Und das hat mit dem Film gar nichts zu tun. Das war halt im Prinzip das erste Spiel, wo du halt dann mit den Hobbits durch die grüne Landschaft gelaufen bist.
Ja, stark.
Ja. Ach, ja. Aber das hier, die 2 Türme, das hält sich halt wirklich verdammt eng an die Filme. Ja. Also es kann wirklich nicht überbetont werden und das ist eine absolut applauswürdige Leistung, wie eng sich dieses Spiel an die Filme hält. Da sind die Original-Filmsequenzen drin, da ist der Original-Film-Soundtrack drin, was ja ungewöhnlich genug ist. Da sind so viele Originalsprecher drin. Die Figuren, die sehen alle aus wie die Original-Schauspieler. Also, Klammer auf, mit der Linse des Jahres 2002 betrachtet, Klammer zu. Wie gesagt, der Einstieg 1:1, genau wie im Film und auch die ganzen Extras, die du ja vorhin schon erwähnt hast, die auch im Spiel nach und nach freigeschaltet werden und für die man auch bestimmte Anforderungen erfüllen muss, die beziehen sich auch alle auf den Film. Da ist Elijah Wood und Ian McKellen und John Rhys-Davies, die halt, also Elijah Wood zum Beispiel, der sagt von Anfang an, der war schon immer ein Riesen-Nerd. Sein Bruder, der arbeitet ja auch seit Ewigkeiten in der Spieleindustrie und der zockt halt das Spiel mit großer Begeisterung, findet es total super, wenn er selbst da rumrennt, ist voller großartiger Geek-Freude. Und Ian McKellen sitzt einfach da, weißt du, mit dieser Grandesse und dieser Gravitas und dieser würdige, große Schauspieler und sagt, naja, also ich habe ja noch nie ein Videospiel gespielt, aber das sieht schon ganz gut aus. Toll.
Ja, hier, Viggo Mortensen alias Aragorn kam ja sogar offenbar für die Motion Capturing Aufnahmen genau. ins Studio. Also auch das noch quasi. Und auf der anderen Seite, und das finde ich, macht's eigentlich sogar noch besser. Es gibt trotzdem 1, 2, 3 Freiheiten, die dieses reine Filmnachspielen auf eine neue, bessere Ebene heben, weil es gibt Level und Missionen, wenn man so will, die angelehnt sind an das, was man im Film sieht, aber die ein ganz eigenes Geschmäckle haben. Also zum Beispiel überfallen die Uruk-hai irgendwann mal ein Dorf in Rohan und man muss dann dort Bewohner und Bewohnerinnen befreien. Und das ist natürlich nichts, was im Film vorkommt, aber es ergibt Sinn, dass es so eine Mission gibt und man hat dadurch das Gefühl, man lernt hier oder man erfährt noch mehr über das, was in den Filmen so gerade passiert und vielleicht gerade nicht von der Kamera eingefangen wurde. Auch ein Level, der in einem Fangorn-Wald spielt, ein Wald, der quasi in den Büchern und im Film zumindest dort aber nur angeschnitten wird, ein Wald, in dem es viele Gefahren gibt und wo offenbar noch Ents, diese Riesenbäume rumlaufen und gleichzeitig die Orks schon drinnen rumlaufen mit ihren Holzfällern und versuchen da Schneisen reinzuhauen, und da gibt's auch eine eigene Mission, die man da spielen kann, die so im Film nicht gibt, und dann, wo man auch den Eindruck bekommt, oh, ich darf hier gerade quasi exklusiv noch mehr von dem Film sehen, den es aber im Kino gar nicht zu sehen gab.
Genau. Und was man dabei macht, das ist ein klassisches Hack and Slay. So, das folgt, das hat natürlich dann de facto mit dem Buch nicht so wahnsinnig viel zu tun, und in den Filmen wird zwar schon viel gekämpft, aber das ist ja nicht das Einzige, was in den Filmen passiert, da wird ja auch viel geredet und würdevoll in die Gegend geschaut. Aber hier, das Einzige, was man hier macht, ist auf Orks und Ork-ähnliche Dinge einzuschlagen, beziehungsweise einzuwerfen mit Pfeil und Bogen im Falle von Aragorn und Legolas, beziehungsweise Wurfäxten im Falle von Gimli. Man hat diese drei Helden, die kann man separat aufleveln, kann unterschiedliche Kombos für die freischalten, aber was man mit denen macht, ist mehr oder weniger kontrolliertes Button-Mashing, um Orks zu zersäbeln. Und zwar in, naja, jede einzelne Mission. Das ist ein Hack and Slay. Bam, 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 Schlitz, Schlitz, Schlatz.
Ja. Es ist nicht mal ein aus heutiger Sicht besonders komplexes. Man kann die Möglichkeiten, wie man da seine Gegner zerteilt, beziehungsweise kann man nicht wirklich, es gibt keinen Körper zerteilen, aber nein, weghaut, ne, kann man variieren und komplexer machen. In jedem dieser Level sammelt man Punkte, und je besser, und damit meine ich, je weniger man von Gegnern getroffen wird, desto mehr Punkte bekommt man. Je besser man sich also durch diese Level bewegt, desto mehr Punkte hat man danach in so einem Upgrade-Bildschirm zur Verfügung, um neue Angriffsbewegungen freizuschalten. Da gibt's dann so ganz einfache Dinge wie einen starken Angriff, wenn man 2 Tasten in der richtigen Reihenfolge drückt, bis hin zu etwas komplexeren Kombinationen, aber ich habe das nicht in Erinnerung als besonders komplexes Spiel. Es ging, wie gesagt, eigentlich vor allem darum, diese Kampffantasien aus dem Film selber nachzuspielen und dabei möglichst cool auszusehen. Und was mich da immer gestört hat übrigens bis heute, das ist so, das hatte der Nachfolger noch viel schlimmer, so magische Effekte gab bei vielen der Animationen. Also besonders starke Schläge wurden begleitet von so einem magischen Licht, das natürlich als Videospiel irgendwie cool aussehen will, aber dann natürlich so eine Note reinbringt, die eigentlich man ja gar nicht drin haben will, weil man will ja die Schlachten nachspielen aus dem Film, und plötzlich leuchtet das Schwert da blau, und damit meine ich nicht Frodos Stichschwert, sondern eines, das gar nicht blau leuchten sollte. Und das ist so ein bisschen so, das hat mich immer etwas gestört.
Ich war im Laufe des Spiels ehrlich gesagt ganz schön dankbar dafür, weil gerade die zweite Hälfte des Spiels besteht ja im großen Teil aus der Schlacht um Helms Klamm. Und da sind so viele Gegner, und das spielt nachts und es spielt bei Regen. Du siehst halt über weite Teile nicht so richtig, wo du bist. Und da war ich halt wirklich dankbar dafür, dass je mehr, nach einer Weile, wenn du halt genug Orks zersäbelt hast, beginnt das Schwert zu leuchten. Und da war ich halt wirklich dankbar dafür, weil da wusste ich immer sofort, wo zum Geier ist Aragorn eigentlich gerade. Und diese Kombos, die man machen kann, das erinnert so ein ganz kleines bisschen an die Devil May Cry Serie. Die hat ja damals auch gerade angefangen, so ein bisschen Anlauf zu nehmen. Und man kommt mit Button-Mashing in diesem Spiel schon echt weit. Man darf, es gibt 3 Schwierigkeitsgrade, die darf man erstaunlicherweise jederzeit wechseln, was ich als Komfortfunktion ganz wunderbar finde. Und das heißt, wenn einem das Spiel mitten in der Schlacht auf einmal zu schwer vorkommt, zack, geht man ins Pausenmenü, wechselt auf Easy, meistert die Schlacht und geht dann wieder auf Normal zurück oder sowas. Toll.
Ja.
Bitte, weiter so. Und je besser man sich dabei anstellt, also je mehr Kombinationen man einsetzt, je mehr man seine Angriffe variiert, desto mehr Punkte kriegt man einfach in der Level-End-Abrechnung und desto mehr Punkte darf man auch in neuere Angriffe investieren oder in stärkere Pfeile oder auch mehr Lebensenergie für die drei Helden. Und was ich sehr schön finde, ist, dass es mit einem Durchspielen hier nicht getan ist. Weil ehrlich gesagt, das dauert nicht lang. Ich habe knapp 5 Stunden gebraucht, um das Ding durchzuspielen. Mhm. Man hat aber 3 Figuren, die man halt separat aufleveln kann, / muss. Das heißt, wenn man einfach durchspielt und dann zwischen jedem Level einfach mal auf Legolas, mal auf Gimli, mal auf Aragorn geht, dann hat man am Ende des Spiels jede seine Figuren vielleicht auf Level 3 oder 4. Von, ich glaube, maximal sind 10 möglich. Ja. Das heißt, konsequent wäre es zu machen, dass du das Spiel mit einem durchspielst, den halt wirklich auf maximalen Level prügelst und dann das Ding nochmal durchspielst und nochmal durchspielst. Was, wenn du das übrigens konsequent durchziehst, auch für einen vierten, also für einen Bonuscharakter sorgst. Weißt du, ob du den mal gesehen hast?
Ja, klar. Ich
Entschuldigung, frag mich nur.
Nein, das sollte nicht so scharf klingen. Ich habe nur gerade überlegt. Sollen wir sagen, es ist ja schon ein Spoiler in gewisser Weise, ne? Aber
natürlich. Hier, es ist ja, wir können spoilern, denn so viel können wir ja schon vorgreifen, das Spiel gibt's heute leider nirgends mehr. Also wenn ihr jetzt nicht gerade anfangt, in den graueren Zonen des Internets danach zu suchen, dann gibt es leider keine offizielle Möglichkeit, das heute noch zu spielen. Deswegen können wir jetzt auch spoilern wie die Wahnsinnigen.
Und zwar ist es Isildur.
Isildur, mit dem man die erste Mission, die allererste Mission auch bestreitet.
Und ich fand das immer cool, als er zu spielen, weil dann hat das nämlich eine neue Ebene bekommen. Also, du hast schon gesagt, das Spiel war relativ kurz. Man konnte da ziemlich gut durchrutschen, auch dank natürlich der veränderbaren Schwierigkeitsgrade, aber auch sonst kein überkomplexes Spiel. Ich habe das trotzdem gespielt wie die Nacht, weil ich immer wieder dieselben Level gespielt habe, weil ich die als so spannend empfand. Und damit meine ich vor allem tatsächlich diese Helms Klamm Level. Da gibt es einen mehrstufigen Level, quasi der Final, also mit das Finale des Spiels überhaupt. Das beginnt auf den Wellen dieser Burg. Also wir befinden uns in dem Teil der Geschichte, wo die 10.000 Euro vor Helms Klamm, dieser Riesenfestung stehen, wo sich die Menschen und ihre Verbündeten, die Elben versammelt haben, um sich zu verteidigen gegen diese Übermacht. Und dann beginnt das Spiel erst auf den Wellen dieser Festung, in der man diese anstürmenden Uruk-hai abwehren muss. Und das funktioniert vor allem damit, dass man in einem begrenzten Bereich auf diesen Wellen immer wieder von links nach rechts und auch nach vorne läuft, um anlegende Leitern der Uruk-hai immer wieder zurückzustoßen und dann irgendwann, wenn die Frequenz der Leitern zu hoch wird, auf den Wellen tatsächlich gegen diese immer größer werdende Zahl der Uruk-hai zu kämpfen, bis dann man die Welle aufgeben muss und dann schließlich im Innenhof von Helms Klamm kämpft, bis ein Timer abgelaufen ist. Und das war also so hochspannend und so hochdramatisch. Ich habe das immer und immer und immer wieder gespielt, weil das auch so, das habe ich wirklich als schwierig und ein bisschen knifflig in Erinnerung. Und dann irgendwann, nach Durchspielen des Spiels mit Isildur da spielen zu können, hat dem eine ganz neue Komponente gegeben, weil davor habe ich immer gerne als Gimli gespielt, Zwerge fand ich immer toll. Und dann mit Isildur, wenn du mal kurz vergisst, wer das ist in dieser Filmwelt, dann ist es vor allem am Ende nur noch ein schwergerüsteter Soldat. Und mit diesem schwergerüsteten Soldat fühlte ich mich dann wie einer von vielen, der da auf diesen Mauern um sein Leben quasi kämpft. Und das hat nochmal eine ganz neue Art von Reiz ausgemacht, diese Level immer und immer wieder zu spielen. Also, wie gesagt, ein tolles Spiel für Teenager.
Ja. Also theoretisch, auf dem Papier haben alle Figuren auch unterschiedliche Werte. Mhm. Also Legolas ist halt eher der Schnelle und mit dem Bogen unterwegs und der hat auch doppelt so viele Pfeile in seinem Köcher wie Aragorn. Aragorn ist so der ausgeglichene Charakter, kann halt gut im Nahkampf und auch gut mit Fernwaffen. Und Gimli ist halt ganz klar der Typ mit seiner Axt, eher für den Nahkampf und seine Wurfäxte sind halt auch noch da. Und Isildur ist theoretisch besser als alle, der ist halt im Nahkampf super und im Fernkampf super und ganz ehrlich, mir ist null Unterschied zwischen den allen aufgefallen. Das ist das Einzige, was ich bizarr fand, ist, dass Legolas die Pfeile ausgehen können. Denn wenn ich meine Herr der Ringe-Lore noch korrekt im Kopf habe, dann sorgen eigentlich elbische Köcher dafür, dass die Pfeile niemals enden. Und hier muss er neue Pfeile aufsammeln, was ist denn da los?
Ja, ansonsten natürlich 100% realistisch dieses Spiel, aber das ist der Punkt, wo wir aussteigen.
Kann ja wohl nicht wahr sein. Also da klopfe ich aber mal sowas von auf den Tisch.
Ja.
Naja, sei es drum. Auf jeden Fall, die Figuren sind relativ austauschbar. Und was es so ein bisschen schade ist und was auch so ein bisschen mein Hauptkritikpunkt an dem Spiel ist, dass es halt nur für einen Spieler ist. Obgleich du einen Großteil des Spiels, also mindestens mit einem mitkämpfenden KI-Kollegen bestreitest.
Mhm.
Also in den ersten 6 Missionen sind es halt entweder Gimli oder Legolas, die halt fast immer irgendwo dabei sind. Und in der zweiten Hälfte ist es auch ganz gern mal Gandalf, der Weiße, der dann wiederkommt, beziehungsweise einer der Wächter von Rohan, was ehrlich gesagt auch Isildur sein könnte, wie du ja selbst sagst, ist halt einfach nur so ein aufgerüsteter Typ. Aber ja, das hätte eigentlich danach geschrien, dass man das kooperativ hätte spielen können, was ja dann im Nachfolger, die Rückkehr des Königs, auch ganz wunderbar ging.
Ja.
Aber hier fehlt das leider komplett.
Im Nachfolger sieht man es wirklich ganz fantastisch. Das habe ich dann damals auch mit meinem besten Freund so oft gespielt, im dritten Teil dann im Co-op vor der PlayStation diese ganz großen Schlachten des dritten Films zu spielen. Da waren auch die Schlachtfelder größer, weitläufiger, auch da gab es hochdramatische Level irgendwie. Die Stadt Gondor wird belagert und die Menschen fliehen in eine Kapelle und man muss als Gandalf der Weise so lange verteidigen mit dem Innenhof, wie man eben nur kann, und da kann ein zweiter Spieler mitmachen, und das war alles ganz toll. Das gab es hier noch nicht. Ich erinnere mich aber auch, für mich war das damals zumindest kein Problem. Ich saß eben alleine vor der Konsole und habe mich da verloren, in dieser Fantasie Helms Klamm zu verteidigen. Aber du hast vollkommen recht, es ist eigentlich ein Spiel, ist ideal für den Koop. Also der Nachfolger hat es ja gezeigt, wie gut das funktionieren.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, zwar sehen die beiden Spiele sehr ähnlich aus und die spielen sich ja auch praktisch identisch, aber die dahinterstehende Technik ist komplett neu, ja, komplett anders, und auch die Entwicklungsteams waren komplett andere. Also das erste wurde ja von Stormfront Studios entwickelt und das zweite kam dann von EA intern, von EA Redwood Shores, aus denen dann später Visceral Games wurden.
Ich muss aber sagen, das dritte Spiel sieht doch, wenn man mal die Bilder sich anguckt, schon etwas besser aus als das Vorgängerspiel, muss ich sagen. Ich sehe da schon eine grafische Verbesserung und auch Spiel. Also.
Weißt du warum? Weißt du, welche Engine das andere Spiel nutzt? Also das
weiß ich nicht, nee.
Rückkehr des Königs, das nutzt die damals aktuelle Tiger Woods Engine.
Ach, das ist ja geil.
Ja.
Okay.
Weil das halt sehr gut große, weite Gebiete darstellen konnte. Glenn Schofield, der jetzt vor kurzem hier Callisto Protocol gemacht hat,
ja,
der war der Chefentwickler für die Rückkehr des Königs.
Krass.
Und der hat da mal so ein Postmortem gemacht zu der Entwicklung des Spiels, und da hat er unter anderem halt diesen sehr putzigen Funfact erzählt.
Wirklich geil. Also das wusste ich noch nicht. Und was noch obendrauf kam, auch beim Nachfolger, als große Änderung, es gab jetzt auch so interaktive Elemente auf dem Schlachtfeld. Nicht nur irgendwelche Türme und Katapulte, die man bedienen kann, sondern auch Speere, weiß ich noch, die im Boden eingeschlagen waren und die man aufnehmen und werfen konnte. Also ganz toll. Das gab es im Vorgänger noch nicht. Der fühlt sich dagegen so richtig roh an, geradezu.
Ja, also wenn wir jetzt ohnehin schon über den Nachfolger sprechen, dann können wir das Thema auch ganz kurz noch schnell in seine Komplettheit abhandeln. Es ist de facto das bessere Spiel. Also das ist halt wirklich, das nimmt alles, was der Vorgänger schon richtig und gut gemacht hat, und erweitert das. Es gibt jetzt deutlich mehr spielbare Figuren, 9 insgesamt. Mhm. Du hast am Anfang Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf, Frodo und Samwise zur Verfügung, kannst aber auch noch Pippin, Merry und Faramir als Bonusfiguren freischalten. Und mit diesen 3 Gruppen gibt es 3 verschiedene Storyverläufe. Du hast den Pfad des Königs mit Aragorn, du hast den Pfad des Zauberers mit Gandalf, Legolas und Gimli und du hast den Pfad der Hobbits mit Frodo.
Ja.
Und das sind 3 komplett unterschiedliche Spiele, die dann halt über kurz oder lang auch wieder zusammenführen. Aber das ist ein viel besseres Spiel, und dafür, dass das halt wirklich nur innerhalb von gerade mal einem Jahr entwickelt wurde, war das eine bemerkenswerte Leistung.
Plus, voll,
das kam auch auf dem PC raus.
Ja, und zumal die sich ja auch spielmechanisch enorm voneinander unterschieden haben, vor allem die Geschichte der Hobbits, das war ja im Grunde ein Schleichspiel. Da müssen die ganz oft durch riesengroße Areale schleichen und hoffen, nicht entdeckt zu werden. Auch da erinnere ich mich an Szenen, spektakuläre Interaktion mit der Umgebung. Einmal muss geschlichen werden durch die Ruinen von Osgiliath, so eine Art Frankfurt-Hahn von Frankfurt, nur eben ist Frankfurt hier Gondor. Das war jetzt sehr umständlich. Es ist eine kleine Vorsiedlung von Gondor. Naja, jedenfalls. Und dort gibt's Szenen, da muss man zum Beispiel eine Glocke runterschlagen von ihrer Fassung, und dann rollt die so Treppen runter und überrollt spektakulär Orks und durchbricht dann eine Wand und verformt sich dabei auch, guckt man heute sich an und denkt sich, naja, also ist schon ein Videospiel von damals und an und dazu mal, aber damals auch wieder sitzt man davor und denkt sich, um Gottes Willen, das ist ja fotorealistisch, ich habe Angst, dass es aus dem Fernseher rausbricht.
Absolut.
Also wirklich.
Ja, nee, vollkommen richtig. Also grafisch waren die Spiele damals absolut state of the art. Keine Frage.
Ja. Voll. Ja.
Es ist, wenn man sich das heute anguckt, es gibt immer noch einige Szenen, die finde ich wirklich hübsch. Also gerade sowas wie zum Beispiel Amon Hen. Das ist wirklich die Welt um Ruinen und um Amon Hen. Wer das jetzt gerade nicht einordnen kann, das ist diese Szene, wo Aragorn und Boromir die flüchtenden Hobbits vor den Uruk-hai verteidigen, wo dann Boromir am Ende als Nadelkissen benutzt wird. Und ich finde, das sieht auch heute noch zwar grob texturiert aus, aber wirklich stimmungsvoll mit schönen beleuchteten Wäldern und so weiter. Schon ganz hübsch. Es gibt schöne Spiegelungen auf dem Wasser. Die Animationen sind gar nicht mal so schlecht. Es gibt also zum Teil echt beeindruckend viele Gegner im gleichzeitigen Spiel. Also wenn man bedenkt, dass das Ding jetzt halt auch schon über 20 Jahre alt ist, da habe ich aus der damaligen Zeit sehr viel schlechtere Spiele gesehen.
Ja, und da profitiert das Spiel halt auch einfach von der spannenden Filmvorlage, weil Amon He, das ist halt auch einfach eine spannende Rahmung, was da passiert. Das ist ja so im Grunde, im Film geht's ja da vor allem um Zeitdruck. Man muss die Hobbits beschützen vor den immer mehr heranstürmenden Uruk-hais. Unvergessen die Szene, in der Aragorn Frodo verabschiedet und dann mit dem Schwertgruß so um die Ecke geht und da schon auf der Ebene Dutzende Uruk-hais stehen. Eine Szene, die auch ihren Eingang in das Spiel gefunden hat. Und dann, während man spielt, im Hintergrund immer zu hören, das Horn von Gondor, der Hilferuf von Boromir. Das sind einfach Elemente, das kann man dem Spiel jetzt nicht anrechnen, im Sinne von eigene Idee, aber das ist eine Vorlage, die hier natürlich klugerweise auch genutzt wird und daraus entsteht ein super spannender Level mit einer echt großen Dynamik, weil man in Bewegung ist, man weiß, wohin man muss, es steht was auf dem Spiel, da übernimmt der Film natürlich viel dramaturgische Arbeit, was das Spiel nicht mehr leisten muss, weil es ist ja alles schon mal abgedreht und erzählt worden, das Spiel macht es jetzt nur noch spielbar, aber nichtsdestotrotz, tolles Erlebnis.
Naja, also man darf jetzt natürlich nicht komplett nur in Schwärmerei verfallen. Eine Sache, die mir halt wirklich sehr negativ aufgefallen ist, das ist halt leider so typisch für diese Spiele der damaligen Zeit, ist, dass sich die Steuerung ändert, wenn sich die Kameraperspektive ändert.
Naja.
Oh, ich sowas kann ich ja leiden. Weißt du, du bist, also gerade um Amon Hen, wenn wir schon dabei bleiben, du rennst ja ständig von Abschnitt zu Abschnitt. Manchmal folgt dir die Kamera eine Weile, ab und zu gibt's halt einen harten Cut. Und wenn diese harten Cuts folgen, dann kann es passieren, dass du vorher in einer Szene von unten nach oben gerannt bist und auf einmal rennst du von rechts nach links. Und bam, auf einmal ist die Steuerung eine ganz andere. Du musst halt das Gamepad loslassen und nicht mehr nach oben drücken, sondern du musst dann nach links drücken, um weiterzukommen. Und weil du sonst halt nach oben weiter rennst.
Aber das ist ja nicht mal eine Sekunde.
Sowas mag ich nicht.
Nicht mal eine Sekunde Orientierungsarbeit.
Ich finde es, ja, aber ich finde, sowas bricht immer voll die Immersion.
Echt?
Ja, ich kann sowas überhaupt nicht leiden.
Okay, krass. In meiner Welt ist das so Granularkritik, weil ich erinnere mich immer noch, ich sehe es doch von meinem geistigen Auge von damals, der Kamera wechselt um und plötzlich macht man die Schritte nach links, statt nach rechts zu rennen. Aber eine Sekunde und man läuft wieder richtig. Aber okay, ich akzeptiere, wenn das stört. Aber hat mich zum Glück nie beeinträchtigt.
Ja, du bist ja auch jung und vital und ich bin der alte Mann, der die Wolken anschreit.
Ja, aber ein tolles Spiel. Also ich habe auch gesehen damals, das habe ich natürlich damals alles gar nicht mitbekommen, weil viel zu jung, aber in der Nachsicht quasi, die Presse damals auch angetan, ne? Überwiegend angetan von dem Spiel.
Ja, also das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie gigantische 90er-Wertungen kassiert hätte oder sowas, aber die hohen 70er bis mittleren 80er, die waren fast überall vertreten. Und da darf ich jetzt natürlich mal wieder aus den Nähkästchen plaudern. Der feine Herr Kautz hat es nämlich damals auch getestet für 4Players und ich habe dem damals für das PS2-Original eine 77 gegeben. Und von daher, ich habe, wie gesagt, das Ding jetzt für den Podcast nochmal durchgespielt und es gibt, also wenn ich mir mein Fazit von damals durchlese, das kann ich bis heute 1:1 unterschreiben.
Damals allerdings, am 15.11.2002 um 18.48 Uhr, wie ich hier lesen kann, widersprach dir der User oder die Userin GSASX ist. Und zwar schrieb diese Person, Servus erstmal, ich bin schon enttäuscht, dass die zwei Türme nur 77% ergattern konnten. Trauriger Smiley. Ich hab das Game zu Hause und find's geil.
Ja, scheiße, ne? Das hat es mir gegeben. Nein. Was soll ich dazu sagen?
Also das ist natürlich, aber ja, 77%, keine Ahnung, ich hätte es natürlich als 13-Jähriger wesentlich höher bewertet, aber
natürlich.
Im Text auf jeden Fall kommt damals schon raus, was du heute auch nochmal so im Grunde gesagt hast, es ist überwiegend eine faszinierende Spielversion des Films mit kleineren Mängeln, die aber einem 13-Jährigen nicht auffallen.
Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, das ist ja auch wirklich alles nur so Gemeckere an der Oberfläche. Und wenn ich halt mir so die restliche Spielelandschaft anschaue, IGN zum Beispiel 8,3 von 10, GameSpot 8,1 von 10, Eurogamer 7 von 10. Also es gab, soweit ich das überblicken konnte, keine wirklich negative Meinung zu diesem Spiel.
Hast du eigentlich noch kleine Fragen am Rande, wenn du diesen alten Test von dir da durchliest? Der ist ja jetzt auch schon, der ist ja jetzt, ich will es ja gar nicht aussprechen, der ist 20 Jahre alt. Ach, hast du da, kannst du dich noch erinnern, wo du da gesessen bist und all diese Details, als der entstanden ist? Also hast du da noch Bilder vor Augen?
Voll, weil da saß ja 4Players noch in München. Also wir sind da von Kirchheim schon nach München in die City gezogen, bevor wir hier hoch in den Norden gezogen sind. Und ja, da saß ich, da hatten wir noch diesen ganz kleinen Fernseher in der Redaktion. Das war echt der Hammer. Das war noch kein kein LCD oder Plasma oder irgendwas Flaches, sondern es war noch so ein verdammter Röhrenfernseher, wo die PS2 dranhing mit einer Grabbing Unit, wo du halt was dazwischen geschaltet hast, damit du Videos und Bilder direkt live aus dem Spiel grabben konntest. Ah, es war abgefahren.
Toll, sehr toll. Ich habe bei einigen der Tests, die ich vor Jahren geschrieben habe, auch noch so Bilder im Kopf, aber mit 20 Jahren kann ich natürlich nicht dienen in der Rückschau. Da freue ich noch ein bisschen. Ja.
Ja. Nee, aber ich hatte tatsächlich jetzt also gerade in den ersten 2-3 Missionen halt immer wieder so diese kleinen Funken der Flashbacks, die du gesagt hast, stimmt, das war da, ja stimmt, oh, das, die Lava, oh stimmt, man fängt mit Isildur an, ich weiß es wieder. Und so immer diese kleinen Erinnerungsfragmente, die kamen mit einem Mal zurück, das war schön.
Weißt du denn eigentlich noch, wen du da am liebsten gespielt hast? Also hier die Auswahl Aragorn, Legolas, Gimli, hattest du da eine Tendenz oder wie hast du das gemacht?
Ich war schon immer ein Aragorn-Typ.
Echt?
Ja, voll. Also habe ich jetzt auch, ich habe jetzt zwar für das Nachspielen immer wieder mal gewechselt, aber da gerade die zweite Hälfte fast nur noch mit Aragorn gespielt, weil ich den halt auch so weit wie möglich hochleveln wollte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin halt mehr so dieser Brute-Force-Typ. Und da kam mir halt diese Mischung von Aragorn mit aus Nah- und Fernkampf so sehr entgegen.
Ich habe immer sehr gerne Gimli gespielt, auch weil ich im Film noch in Erinnerung hatte, wie eindrucksvoll er da als viel kleinerer Kämpfer, was die Körpergröße angeht, da sich durch Kniescheiben gearbeitet hat, um die Gegenspieler da auf seine Größe zu bringen. Das war so ein Bild, das habe ich nie losgeworden. Und ich fand das dann ganz toll, dass man den selber da auch spielen kann. Also wirklich ein tolles Spiel. Ich erinnere mich da sehr gerne dran zurück. Aber wie ich auch schon gesagt habe, ich weiß nicht, wenn man es heute spielt, also wenn man die Version ergattert, eine PS2 anschließt und all das, ich weiß nicht, es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass da jemand aufrichtig begeistert davor sitzt, weil man merkt halt dann doch, das Ding ist 20 Jahre alt, ne?
Ja, aber es macht halt wirklich immer noch Spaß. Und das hätte ich auch nicht gedacht, weil ganz ehrlich, ich habe es seit 20 Jahren nicht mehr gespielt.
Krass.
Ich habe damals den Test gemacht und auch den Test des Nachfolgers und das war's. Ich hatte es seitdem nicht mehr in der Hand und die Packung liegt immer noch hier neben mir. Also ich hätte es die ganze Zeit spielen können, ich hab's aber nicht. Und jetzt habe ich es einfach wieder gemacht und bam, spontan auch wieder durchgespielt. Einfach, das macht immer noch Spaß. Es ist primitiv, es ist hohl und wenn man ganz ehrlich ist, dann braucht man das Vorwissen der Filme, um ansatzweise zu verstehen, was hier passiert.
Ja.
Denn das Ding macht handlungstechnisch absurde Sprünge. Also das ist alles, was da zwischen den Hauptschlachtfeldern stattfindet, das sind kurze Schnipsel, in denen die Handlung mal kurz angerissen wird, aber erklärt wird hier gar nichts. Also du hast zwar am Ende im Zweifelsfall noch ein Bonuslevel, in dem man Saruman verfolgt, aber ansonsten springt man von einer relevanten Schlacht der Filme zur nächsten und was dazwischen passiert, ist ziemlich wurscht. Aber ich fand das toll. Das ist halt die Eingangsschlacht um den Schicksalsberg, wo dann halt irgendwann Sauron einfach angelatscht kommt. Oder dann die Verteidigung der Hobbits auf der Wetterspitze. Der Kampf gegen die heranschirmenden Goblins und den Höhlentroll beim Grab von Balin. Das hat Spaß gemacht. Das hat das Chaos und die Hektik der dazugehörigen Filmszenen sehr schön rübergebracht.
Ja.
Und in einem anderen Postmortem habe ich von den Entwicklern des Zwei-Türme-Spiels auch erfahren, dass natürlich ursprünglich mal geplant war, dass es eine Mission geben sollte, in der man gegen den Balrog kämpft. Aber die Entwickler haben laut eigener Aussage in der knappen Zeit das nicht vernünftig hinbekommen. Mhm. Deswegen wurde das gestrichen. Weil das ist nämlich so eine ikonische Filmszene, bei der man sich fragt, wie konnte ausgerechnet die weggelassen werden?
Gleichzeitig weiß ich nicht, wie soll denn das aussehen? Weil im Film gibt's ja nicht den wirklichen Kampf, das ist eher eine Flucht und dann plötzlich einen Hack'n'Slay-Level mit dem Balrog zu machen. Also ich verstehe schon, dass die gesagt haben, boah, keine Ahnung, wie das aussehen soll.
Na gut, du hast halt vorher den Kampf gegen die 10 Millionen Goblins.
Ja, aber
vor denen man dann irgendwann abhaut.
Und das sagt, ja, passt,
weiß,
ja.
Weiß, was ich dann.
Ja, okay.
Ja, ja. Hätte Fahrradkette. Ne?
Man könnte auch das, was du gerade beschrieben hast, ja umformulieren und sagen, es fühlt sich so ein bisschen, gerade im Kontrast zu modernen Spielen, von Ballast befreit an, weil es so eine,
ja,
das ist so eine reine Spielerfahrung. Also klar, es gibt Upgrades und Unlockables und sowas, aber im Vergleich gerade zu modernen Spielen fühlt es sich sehr befreit und leicht an. Ich merke das gerade ganz im Extrem. Ich spiele für OK Cool gerade The Bard's Tale von 1985 und das ist also fast schon zu befreit von allem Möglichen. Da gibt's ja eigentlich nicht mal eine Karte. Aber trotzdem, es fühlt sich auf eine Weise so frisch an. Oder ich habe auch letztens mal einfach aus Neugier mal wieder das allererste Call of Duty angemacht. Das allererste. Mhm. Da gibt's ja gar nichts. Da gibt's keine Skins, keine Unlockables, keine Skills, nix, gar nichts. Einfach deine Waffe und tschüss, gibt keinen Waffenlevel, nix. Und es hat was. Es hat wirklich dieses Gefühl von Erleichterung und Übersicht und es fühlt sich frisch an. Ganz komisch, weil es, obwohl es ja eigentlich so alt ist, aber weil das eben so entgegen des aktuellen Zeitgeschmacks ist.
Ja. Wer sich für Call of Duty interessiert, ganz nebenbei, da haben André und ich vor einiger Zeit auch mal ein entsprechendes Altbier aufgenommen.
Stimmt.
Aber ja, ich stimme dir vollkommen zu, dass die zwei Türme, das ist angenehm unprätentiös.
Ja.
Das Gehacke hier ist super simpel. Also gerade bei der Schlacht um Helm's Klamm, dann kannst du im Zweifelsfall auch einfach nur auf die Buttons eindreschen wie ein Wahnsinniger. Du kommst voran, es geht. Es gibt ein paar Kombos, die man nutzen kann, nicht muss. Es gibt tumbe Feinde, die Gegner hier, die taugen halt gar nichts. Es gibt ein paar Bosskämpfe, die sind ein bisschen herausfordernder, aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig herausfordernd. Mhm. Also wenn man halt einen Vergleich ziehen möchte, dann denkt man am besten an den Sega-Klassiker Golden Axe. Halt in 3D. Ich meine, selbst die Figurenauswahl mit diesem rotierenden Grat, quasi, bei dem man die Figuren auswählt, die erinnert ein bisschen an Golden Axe. Und das ist, spielt sich sehr ähnlich.
Mhm. Ja.
Was ich halt nicht schön fand, war, dass es halt mitten in der Schlacht um Helm's Klamm einfach aufhört. So, es gibt dann, es ist das Ende, finde ich halt sehr antiklimaktisch. Es gibt dann einen ganz, ganz kurzen Cliffhanger auf den nächsten Teil, dass der 2003 kommen soll und das war's. Noch nicht mal den schönen Abspannsong mit Emiliana Torini, dann ist halt einfach das Spiel vorbei, bam. Und
Da hatte man mich wahrscheinlich als Zielgruppe dann tatsächlich im Kopf, weil ich war natürlich hochglücklich, auf so einer hohen Note sowas zu beenden. Ne? aber klar, als zusammenhängendes Werk ist das Ende tatsächlich abrupt. Hast du eine Erklärung dafür, wieso das so ist?
Na gut, ich meine, der nachfolgende Teil, der setzt ja im Prinzip direkt dran an.
Ja.
Also von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass Helm's Klamm ist ja nun wirklich die Hauptattraktion von dem zweiten Herr der Ringe-Film. Mhm. Und das ist ja auch, besteht ja im Prinzip die zweite Hälfte des Films nur aus dem. Und ja, das hört halt wirklich mit diesem großen Werk auf, mit dieser großen Schlacht. Aber im Prinzip alles, was im Film noch danach passiert, so die Wanderung der Hobbits zum Beispiel, die spielt in dem Spiel null Rolle. Also gar nichts. Und dass sie halt auch auf Gollum treffen und mit dem, dass Gollum sie in eine Falle locken will, halt zu Kankra und solche Sachen, das wird noch nicht mal ansatzweise erwähnt. Also für den Herr der Ringe-Fan oder Kenner, oder selbst einfach nur für den Kenner der Filme, gibt die Handlung hier halt überhaupt nichts her. Und das hört halt einfach so mitten in der Schlacht auf und dann zack, hey, hier, in einem Jahr kaufst du unser nächstes Spiel. Zack, bis später. Tschüss.
Ja.
Und ja, das war so ein bisschen, also ich fand es ein bisschen sehr abrupt.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Es gibt ja auch wirklich wenig Spielraum, wenn es auf dem Film passiert. Da gibt's dann nochmal so ein paar Gespräche, so im Film, alles klar, da war Helm's Klamm, haben wir gut geschafft, jetzt ab geht's, Konteroffensive quasi, direkt hier nach Hause zu den bösen Magiern. Da hört's ja dann auf und das stimmt, da gibt's wenig Möglichkeit, nochmal so ein bisschen zu reflektieren und durchzuatmen. Andererseits, wie gesagt, ich glaube, ein Teil der Zielgruppe wollte das gar nicht. Ich war, wie gesagt, froh, da auf Helm's Klamm rumzureiten und da meine Immersiv-Massenschlachten auf dem PC zu ach Quatsch, man sagt immer auf dem PC, auf dem Bildschirm erleben zu können und damit war ich glücklich.
Ja, die haben ja dieses Konzept des Erzählens, was links und rechts des Films noch so passiert ist, hätten sie natürlich am Ende auch noch ein bisschen auswalzen können. Aber ich kann absolut verstehen, dass sie halt wirklich mit diesem Knall enden wollten. Und die Entwicklung, die war ja auch so schon auslaugend genug und dann war halt auch irgendwann einfach mal Schluss. Und wer halt wirklich noch das absolute Maximum aus dem Spiel rausholen möchte, der kann das ja wirklich mit allen Figuren durchspielen. Und dann gibt's halt noch diesen quasi Survival-Modus, den man dann im Ortank, also in dem zweiten Turm neben Barad-dûr noch freischaltet.
Stimmt, richtig, ja.
Und das ist dann halt auch nochmal eine nette kleine Zusatzherausforderung.
Ja, Ja, aber ein schönes Spiel. Ich freue mich, dass wir dem heute ein bisschen die Bühne schenken konnten, weil das ein Ding ist, glaube ich, was man auch leicht übersehen kann in der Spielegeschichte, wenn man nicht damals dabei gewesen ist oder wo man vielleicht sogar von draußen draufblicken könnte und sagen könnte, naja, wahrscheinlich halt so ein Lizenzmüll, ne? Von dem es ja leider sehr viel in der Spielegeschichte gibt.
Voll. Und die Tatsache, dass dieses Spiel heute leider so komplett unterrepräsentiert ist, ist halt wirklich eine Schande, weil das gehört zu den guten Ausnahmen der sonst, wie du schon sehr richtig sagst, Lizenzmüllspiele.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade die frühen 2000er, die waren eine sehr interessante Zeit für Filmversoftungen. Also wenn wir uns halt mal für spätere Altbiere, schrägstrich Klassiker aus dem Übermorgenland, mal solche Spiele wie Enter the Matrix oder gerade den zweiten Spider-Man Teil zur Brust nehmen wollen, dann wäre ich auch sehr dran interessiert. Das ist eine sehr ähnliche Zeit.
Ich bin auch bereit dafür. Und übrigens bereit dafür, jetzt hätte ich es fast vergessen, ehrlich gesagt, aber jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ursprünglich hätte dieses Gespräch ja auch ein Dreiergespräch werden können. Allerdings, unser Dritter im Bunde, der Sebastian Stange, der ist etwas krank geworden und kämpft sich gerade durch eine mittelschwere Erkältung, hat deswegen zum Wohle des Ausruhens.
Wo war der Stange, als die Westfold fiel, ey?
Gesagt, er fertigt uns dafür eine kleine Grußbotschaft an. Er hat es beschrieben als ein eigener kleiner Meinungskasten zu dem Spiel Herr der Ringe, die zwei Türme, das wir gerne zum Ende unseres Gesprächs abspielen können. Paul und ich haben jetzt den waghalsigen Plan gehabt. Wir haben uns die vorher nicht angehört. Wir wissen nicht, was da drin steckt. Das heißt, wir hören uns die jetzt einfach mal gemeinsam mit euch an und werden dann noch mal kurz reflektieren, was der Kollege da los wird über Herr der Ringe, die zwei Türme.
Na, Dom und Paul, da sprecht ihr heute über das Herr der Ringe, die zwei Türme Videospiel und ich bin nicht dabei. Naja, fast habe ich überlegt, ich würde bei der Folge mitmachen, aber ich denke A, zu dritt würde das Altbier ein bisschen chaotisch werden und B, bin ich gerade doch leider etwas erkältet. Deswegen gibt's bloß diese kleine Audio-Grußbotschaft von mir aus dem Hospiz. Moment, ich glaube, ein Hospiz ist was anderes, als ich es mir gerade vorstelle. Jedenfalls, der Herr der Ringe, die zwei Türme, das offizielle Videospiel. Das war für mich damals ziemlich krass, denn wie alt war ich? Ungefähr 20, 21. Ich war riesiger Herr der Ringe Kinofilm-Fan. Das war für mich das erste und einzige Mal, dass ich so richtig Fandom gelebt habe. Ich erinnere mich noch, dass ich diesen ersten Teaser-Trailer zum Herr-der-Ringe-Film sah, überhaupt nicht verstand, warum das Internet durchdreht, weil da ein paar Leute über den Berg laufen. Danach habe ich mir mal die Bücher gekauft, durchgesuchtet und danach war ich wirklich völlig Feuer und Flamme für diese Peter-Jackson-Verfilmung, habe fast täglich auf der Herr-der-Ringe-Film.de so einer Fan-Website News gelesen und die Kinobesuche zelebriert und auch den Release dieser Special Extended Editions, dieser extra Langfassung auf DVD zelebriert. Die erschienen immer sehr praktisch kurz vor meinem Geburtstag. Die gab es 3 Jahre in Folge als Geburtstags-Weihnachtsgeschenk. Ich steckte da wirklich tief drin, aber es war aber auch sehr schön. Es war ein schöner Fandom. Insbesondere der allererste Kinofilm war eine absolut fantastische Buchumsetzung. Der hat mich sowas von abgeholt, da denke ich heute noch gerne dran. Und heute ist mein Herz zu verschrumpelt, ja, zu trocken, um jemals wieder irgendwo so tief einzusteigen und ein Medium so nah an mich ranzulassen. Aber das war damals wirklich schön. Und natürlich habe ich mir damals für meine PS2 das Herr der Ringe Film Videospiel auch gekauft. Ich habe es sogar vorbestellt. Eins der wenigen Spiele in meinem Leben, die ich dann wirklich zum Release haben wollte. Es ist ja ein bisschen vor dem Kinorelease von Die zwei Türme erschienen. Da konnte man schon ein bisschen so reinspitzen, obwohl sehr viel hat das Spiel ja nicht vorweggenommen. Da hat man gemerkt, mit wie wenig Freiheiten die Entwickler gearbeitet haben. Und rückblickend betrachtet, ihr werdet das ja sicherlich auseinandergenommen haben, war es für mich damals schon, naja, nett. Es war ganz nett. Das halbe Spiel wird von Howard Shore getragen, den Komponisten der Herr der Ringe Filmmusik, die auch in diesem Spiel ganz wunderbar passt. Ansonsten ist es schon, jetzt seid doch mal ehrlich, ja, ist es schon ganz schön simpel. Ja. Das ist nichts Dolles. Das ist weder lang, noch ist es komplex, noch ist es allzu aufwendig. Es ist lieb gemacht, es ist nicht so völlig peinlich wie viele Filmumsetzungen, es ist nicht dieses klassische 3D-Hüpfspiel, wo man bunte Böbbel sammeln muss, die irgendwo in der Luft rumschweben und dazwischen kommen schlechte Renderclips, sondern das hat schon irgendwie so ein bisschen den Look und Feel von Herr der Ringe zugegeben, aber sonst, naja, ich habe es jedenfalls einmal durchgespielt und dann zur Seite gelegt und war damals, aber das muss ich sagen, damals als immer noch ganz zufrieden damit gewesen. Ne? Wir hatten ja nichts, oder besser gesagt, Ich hatte ja bloß eine PS2 und auch nicht das endlose Budget. Und dachte mir, okay, das ging schon klar und habe mir deswegen dann auch den Nachfolger gekauft im Jahr drauf oder wann auch immer der rauskam. Erinnere mich aber auch, dass mich der nicht ganz so abgeholt hat. Denn damals für mich als armer Student war so ein PlayStation 2 Spiel etwas, womit ich möglichst lange Zeit verbringen musste. Da musste die Laufleistung gebracht werden. Ein Gran Turismo 3, ein Tony Hawk's Pro Skater 3, ein GTA 3. Das waren Spiele, wo ich dutzende Stunden investiert habe und einfach so Spaß rausgeholt habe. Und meine vorherrschende Erinnerung an die zwei Türme ist halt, zu kurz. Ich habe das jetzt zum Vollpreis bezahlt und dafür war es wirklich zu kurz und auch nicht cool genug, dass ich es dringend nochmal irgendwie durchspielen wollte mit den anderen Charakteren oder so. Und deswegen ist es für mich, kein Grund, allzu nostalgisch zu werden. Ist ein schöner Anlass, mich an meine Studentenjahre zu erinnern. Aber so als Videospiel, deswegen ist auch diese Nachricht hier gerade am Start. Ich habe große Angst, dass Dom, ich weiß, dass er da drauf steht, hier Geschichtsrevisionismus betreibt und dieses Videospiel allzu sehr verklärt. Und ich weiß nicht, ob Paul Bremser genug ist. Deswegen, liebe Leute, egal was hier jetzt gesagt wurde bis jetzt, es ist alles nicht so doll. Es ist für eine Filmversoftung ordentlich, in dem Sinne, dass es nicht ganz scheiße und lieblos ist, wie sie oft sind. Aber so wirklich super ist es halt auch nicht. Naja, dann will ich euch mal nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung, Paul und Dom. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß beim Zuhören, liebe Freunde, zu Hause an den Geräten. Und ich verabschiede mich wieder zurück ins, wie heißt das Wort, Krankenbett vielleicht. Ich mache mir jetzt einen Salbeitee. Und wünsche euch allzeit viel Spaß bei allem, was ihr so tut, bei Film, Funk, Fernsehen und Videospiel. Ade.
Okay. Das ist so ein schon frech, ne? Frech.
Wahnsinn, das ist so ein Goblin der Stange, Wahnsinn.
Ja, aber wahrscheinlich mal wenigstens dieser Form gehört zu haben. Gute Besserungswünsche gehen natürlich raus. Und ich würde sagen, er muss gar nicht so sehr einschreiten. Wir haben es ja schon sehr schön rausdifferenziert. Also quasi summa summarum, das beste Spiel, das jemals auf der PS2 erschienen ist.
Was Dom sagte. Also er hat zumindest mit einer Sache, die er gesagt hat, relativ recht. Der Soundtrack ist halt spektakulär. Und der ist halt, es ist der Original-Soundtrack von Howard Shore, der schwebt halt durch jede Szene. Und selbst wenn der an einer Stelle bescheuert genutzt wird, und zwar wenn man das Spiel pausiert, dann gibt es nur einen kurzen Loop zu hören. Und zwar der verwendete Loop, der ist halt leider nur genau 7 Sekunden lang und geht halt pausenlos durch. Und das fand ich im Pausenmenü ziemlich unangenehm. Aber sonst ist der Soundtrack halt einfach ein Genuss und ein Gedicht und ein Oscar verdächtig und Oscar gewinnend. Von daher alles gut.
Ja, ein tolles Spiel. Ich bin froh, dass wir drüber gesprochen haben. Ich bin gespannt, ob die Leute da draußen das auch kennen. Ich kann das gar nicht so einschätzen bei unserem Publikum hier, ob da dieses Spiel viel in der PS2 oder sonst wo rotiert ist. Wenn ihr da draußen Mitteilungsbedürfnis habt, dann schreibt es doch mal ins Forum von The Pod, dann hören wir uns, dann lesen wir uns das durch und teilen eure Erfahrungen mit unseren und gucken mal, wer verklärt in die Vergangenheit zurückschaut. Ich, wie gesagt, habe es in bester Erinnerung, aber ehrlich gesagt bin ich auch froh, dass es heute noch andere Spiele als das gibt.
Ja, das ist wohl wahr. Aber es war sehr schön, das mal wieder gespielt zu haben.
Voll.
Und dann kann man das auch direkt sich nochmal 20 Jahre Zeit lassen, um das nochmal nachzuholen.
So ist es. Und dann würde ich sagen, oder? Wir blicken voller Freude auf die nächste Folge dieses Formats. Ich weiß gar nicht, habt ihr Spitznasen denn schon was ausbaldowert?
Ne, noch nischt. Wir lassen uns da auch immer selbst überraschen. Ich versuche um jetzt mal hier so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Ich bin ja selbstständig, das heißt, ich muss so langfristig wie möglich arbeiten. Das heißt, ich belästige André immer direkt am Anfang des Monats. Na André, wie schaut's denn aus, hä? Was wollen wir als Altbier machen, das Thema? Und dieser faule Hund, der sagt jedes Mal, was? Wie kannst du mir jetzt hier kommen? Ich fange halt 2 Minuten vor Aufnahme mit der Planung an. Oh, schlimm. Jedes Mal.
Dann gucken wir, dann lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt.
Ja, ich lasse mich auch überraschen, aber es wird bestimmt wieder irgendwas mit Schwertern und Bögen drin sein. Oder einem Ork.
Wir geben uns auf jeden Fall beste Mühe, nicht berechenbar zu sein. Ich erinnere an die letzte Folge Monkey Island. Jetzt Herr der Ringe, die 2 Türme. Nächste Folge Popcorn Simulator. Wer weiß es schon.
Popcorn Simulator 2002.
Ja.
Wir bleiben ja dem Altbier treu.
Ja.
Gut, liebe Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.